Guten Morgen, liebe Geschwister. Als ich heute Morgen losfuhr, da hatte ich eine gewisse Beklommenheit. Ihr wisst, die Schulen sind schon weitgehend runtergefahren. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, naja, was wird denn jetzt nur eigentlich mit Corona? Heute und im Laufe der Woche werden dann die Entscheidungen getroffen, wie es mit unserem Land und wie es mit uns weitergeht. Ja, und dann kam ich also hierher und dann treffe ich also in einer Atmosphäre allergrößte Heiterkeit. Und das war wirklich ein gutes Gefühl auch, ja. Nicht nur einfach ein Tannenbaum oder ein fantastisches Sweatshirt, meine Adventsmaske, sondern auch ein Heilungswunder. Und das wird mit der Predigt heute, wird das alles ganz und gar stimmig. Das Thema, das hieß Lobpreis, aber das Thema könnte auch heißen Freude oder Freudenexplosion. Schön, dass das alles so gut läuft. Ich freue mich. Ganz kurz möchte ich beten, ihr könnt sitzen bleiben. Die Nacht ist vergangen, ein neuer Tag ist herbeigekommen. Lasst uns wachen und nüchtern sein und ablegen, was uns träg macht, dass wir leben in deinem Licht und dich preisen, unseren Gott, vom ersten Morgenlob an bis zur Ruhe der Nacht. Amen. Heutige Predigt, Thema Lobpreis, da habt ihr diese Predigt eigentlich, zumindest den Text, am ersten Advent haben wir den schon mal gehabt. Das ist der Lobpreis des Zacharias. Die Predigt ist zweiteilig heute. Ja, Gottlob haben wir Spezialisten, die wirklich was davon verstehen. Und aus diesem Grunde, wenn ich dann gleich die Kanzel verlasse, noch nicht denken, es ist zu Ende, es geht dann in Teil 2. Der Perikopentext heute hat mir schon Schwierigkeiten gemacht. Es gibt ja manchmal Texte, die man nicht so schätzt, also Geschlechterregister zum Beispiel, ja, oder Bauanleitung für die Stiftshütte. Und so ging mir das am Anfang mit dem Lobpreis des Zacharias. Ich denke, ja, und dann habe ich also angefangen, drauf rumzukauen. Und dann wurde es aber doch ganz interessant. Der Text ist aus Lukas. Lukas arbeitet mit Interviews. Er ist der einzige der Evangelisten, der die Vorgeschichte zur Geburt Jesu aufführt. Das heißt also, Lukas muss mit der alten Mutter Maria gesprochen haben. So, da gibt es insgesamt 3 Lieder, die sind überliefert. Ja, Lobgesang der Maria, Lobgesang der Elisabeth und Lobgesang des Zacharias. Vielleicht einmal Bild 1. Das ist der Text, machen wir später. Bild 1 nennt sich einfach nur Datei 1. Da ist es. Das ist der Zacharias in einer mittelalterlichen Darstellung. Den Text, den haben wir ja am ersten Advent schon gehört. Also der Zacharias, der geht in den Tempel, um zu räuchern. Da ist er ganz alleine beim Opfer. Und da erscheint ihm der Erzengel Gabriel und sagt, du wirst einen Sohn bekommen. Du und deine Frau, ihr bekommt ein Kind. Und der Zacharias, der fasst sich überraschend schnell und sagt, kann ja gar nicht sein. Und wird unangenehm pampig. Der Engel nimmt ihm das dann auch krumm. Und das ist hier in dieser Darstellung sehr schön. Der Zacharias nämlich, der wendet sich ab. Ja, und der Engel, ja, der kommt dann mit dem ausgestreckten Zeigefinger. Weil du mir nicht glaubst, wirst du jetzt stumm sein. So, und dann ist der Zacharias stumm. Und draußen die Leute, die merken auch, da muss irgendwas, muss da gelaufen sein. Elisabeth wird schwanger, dann kommt ihr Lobgesang, dann kommt die Ankündigung der Geburt Jesu, Maria und Gabriel. Maria lobt auch Gott. Und dann kommt also die Entscheidung, dass das Kind dann, nachdem es ausgetragen ist, feiern dann eine Party. Das gehört so und dann soll das Kind also einen Namen bekommen und darüber wird man sich dann zunächst mal nicht einig und dann wird Zacharias gefragt, was machen wir denn jetzt, was bekommt denn das Kind jetzt für einen Namen und dann in dem Moment, auf einmal, schlagartig wie auf Knopfdruck, kann Zacharias widersprechen, aber er spricht nicht, sondern er singt. Ja, und das ist das, was mir dann etwas Kummer bereitet hat. Ich verstehe von Musik ganz herzlich wenig. Ich singe sehr gerne, ja, aber ich habe keine Ahnung davon. Hab dann mal nachgeguckt, was ist das eigentlich für ein Text? Es handelt sich um eine Ode. Literaturwissenschaftlich heißt das so. Kein Mensch weiß, was eine Ode ist. Ja, aber Jeder kennt eine, da bin ich ganz sicher. Und die bekannteste aller Oden, die habe ich mal mitgebracht, als eine Musik- und Videodatei. Schmeiß mal an, Burkhard. Danke. Ja, das löst tatsächlich Heiterkeit aus, aber auch zu Recht, und es kommt tatsächlich gleich auch noch besser. Diese Ode ist von Schiller, die Ode an die Freude, und sie ist ganz und gar berühmt, ja, nicht nur für uns Deutsche. Das ist dann mit großem Tamtam aufgeführt worden, Weihnachten 89 beim Mauerfall. Da sind wir also auch am ersten Advent schon mal dran erinnert worden. Und da hat man den Text dann so ein bisschen verändert und dann nicht Freude, schöner Götterfunken, sondern Freiheit, schöner Götterfunken. Ganz wunderbar. Feministinnen nehmen Anstoß an der angeblichen Frauenfeindlichkeit, alle Menschen werden Brüder, da heißt es dann, naja, dann sind die Frauen wohl keine Menschen, und mir scheint das etwas kleinlich zu sein. Viel schöner ist das kabarettistische Motto, alle Brüder werden Menschen. Vielleicht bezieht sich das ja auf uns. So, und dann noch eine Anekdote dazu, dann es gab 2015 in Mainz vom Staatstheater eine Demo von AfD-Mitgliedern, und dann hat das Staatstheater Mainz sich auf den Balkon gestellt und die haben dann Freude schöner Götterfunken gesungen, darauf kriegten sie eine Anzeige, das ist aber dann eingestellt worden, die Staatsanwälte haben gesagt, na, das ist Kunst. So, da soll einer noch sagen, Staatsanwälte hätten keinen Sinn für Kunst. Schiller jedenfalls hat diese Ode 1785 geschrieben, es gehört in die Zeit der Klassik, und da hat er sich mit Freimaurerei beschäftigt. So, Freimaurer, die sind nicht etwa böse, sondern das sind einfach religiöse Spinner, die versuchen, Religion zu machen ohne Gott. So, und in diesem Geist ist die Ode an die Freude auch geschrieben, ja, da geht es um Selbsterlösung. Mit hohem Pathos beschreibt diese Ode das klassische Ideal einer Gesellschaft gleichberechtigter Menschen, die durch das Band der Freude und der Freundschaft miteinander verbunden sind. Und von diesem Gedanken musste Schiller später abrücken. Er hat die Französische Revolution erst begrüßt, hat gesagt, ja, jetzt ist es soweit, ja, Selbsterlösung. Aber In Angesicht von 10.000 abgetrennten Köpfen in der Französischen Revolution ließ sich dieser Gedanke von Freundschaft und Selbsterlösung überhaupt nicht mehr halten. Die Melodie ist dann viel später geschrieben worden von Ludwig von Beethoven, 1824. Der wiederum, der hatte es einfach satt, nach den napoleonischen Kriegen ja ständig dieses Theater mit Krieg und Mord und Totschlag. Er sehnte sich nach einer Utopie und hat dann die Melodie dazu geschrieben. So, die Ode an die Freude. Das Europaparlament hat sich dann dafür entschieden, das als Europahymne zu machen, allerdings ohne Text. Der deutsche Text war für Europa wohl irgendwie nicht das Richtige. Die Ode an die Freude ist fraglos sehr schön. Ja, es geht um Freude und es geht um Erlösung. Allerdings ist die Ode an die Freude auch völlig unrealistisch. Sie ist völlig ohne jeden Gottesbezug. Der Mensch lobpreist sich selbst, er will sich selbst erlösen, aber das funktioniert nicht. Und da ist völlig anders der Lobgesang des Zacharias. Hier geht es auch um Erlösung, allerdings nicht um Selbsterlösung, sondern die Erlösung kommt von oben. Am ersten Advent ist dieses Textstück eine Freudenexplosion genannt worden. Und das ist ganz bestimmt auch richtig. Allerdings kann man das erst aus der Distanz feststellen, denn der Text ist ganz und gar merkwürdig. Denn für die Anwesenden, ja, als der Zacharias seinen Lobpreis singt, da heißt es da: Sogleich aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. So soll also heißen, dieser Lobpreis des Zacharias, der löst erst einmal Entsetzen aus. Der Geburt des Johannes vorausgegangen waren Schwierigkeiten, ganz merkwürdige Ereignisse, das wusste man. Die Mutter Elisabeth war, wie es heißt, fortgeschritten in ihren Tagen und sie litt daran, kinderlos geblieben zu sein. Altersversorgung ist nicht sichergestellt. Hast du keine Kinder, hast du keine Rente, das war für die Alten ein großes Problem. Und dann erscheint also der Engel dem Vater, während der Dienst im Tempel tut. Doch der glaubt dem Engel nicht. Er sagt, ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Und der Engel reagiert daraufhin sehr unnachsichtig und sagt, so, du wirst jetzt stumm. Und kannst nicht mehr reden bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft. Auch das war bekannt. Dann wird das Kind geboren, es herrscht große Freude, nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei den Verwandten. Doch es gibt Streit um den Namen des Neugeborenen. Alle glauben, das Kind soll nach seinem Vater Zacharias heißen. Und das gehört in der Vergangenheit auch so. Elisabeth widerspricht, sagt, der muss anders heißen, der Engel hat uns das gesagt. Aber das lassen die Anverwandten, lassen das nicht gelten. Und da verlangt der stumme Zacharias ein Schreibtäfelchen und schreibt zum Erstaunen aller, wie es heißt, sein Name ist Johannes. So, und Johannes, das ist ein sprechender Name, ja, Johanna, ja, das ist ein sprechender Name, das ist Programm. Das heißt nämlich, Gott ist gnädig. Und sofort, wie auf Knopfdruck, werden Lippen und Mund geöffnet, er kann wieder sprechen. Und jetzt spricht er nicht, nein, vom Heiligen Geist erfüllt, singt er prophetisch. Er singt prophetisch, ja, was soll das denn nun heißen? Und jetzt können wir den Text einmal brauchen. Da heißt es, und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. So, eigentlich müsste man das jetzt singen, ja. Aber das kann man vergessen, ja. Noten sind nicht überliefert, ja. Der Text war wahrscheinlich ursprünglich auf Aramäisch, das ist auch weg. Das heißt also, wir haben es hier zu tun mit einer Übersetzung. Wenn das mal ein Lied war, das war ein Lied, dann hat es vielleicht sich auch gereimt. Ja, so, aber das ist alles weg. Wir haben nur den reinen Inhalt des Textes. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat und uns zu geben, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten und seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Starker Tobak, prophetischer Gesang, überkommen und erfüllt vom Heiligen Geist. So, der Zacharias, der gerät dabei nicht etwa in Trance. Er redet auch nicht irgendwie unverständlich in deutungsbedürftigen Zungen. Mein Arbeitgeber hat mich vor einigen Jahren mal auf ein Seelsorgeseminar in die Schweiz geschickt. Das war sehr, sehr schön. Die Geschwister da, die waren ganz und gar charismatisch unterwegs. Da habe ich es zum ersten Mal auch gehört, dass in Zungen gesungen wird. Das war ganz wunderbar. Es war sehr schön. Aber ich habe kein Wort verstanden. Zacharias ist verständlich. Aber auch für diejenigen, die sich in den Heiligen Schriften auskennen, ist sein Lobgesang befremdlich. Das ist sogar erschreckend. Denn er zitiert Bruchstücke, Satzfetzen aus mindestens 8 Psalmen. Dazu Sätze und Bruchstücke von Sätzen aus dem Buch Exodus, also aus dem 2. Mose, aus Samuel, Worte aus Jesaja, aus Jeremia, aus Micha und Maleachi, alles das kommt aus seinem Mund. Ganz und gar gewichtig und fremdartig ist auch die Sprache, und so klingt seine prophetische Rede zunächst einmal verstörend. Hoher Ton, eine Ode eben. Ganz merkwürdige Bilder nimmt sie auf. Ganz komplizierte Bildkombinationen werden verwendet. Das Horn des Heils wird aufgerichtet im Hause Davids. Das Licht aus der Höhe wird uns besuchen, weil Gottes Herz sich erbarmt hat. Horn des Heils. Da wird ein König mitgesalbt. Im Horn, da wird Öl aufbewahrt. Das steht für den Heiligen Geist. Das Horn, die ältesten Darstellungen von Hörnern sind 25.000 Jahre alt. Das ist ein ganz, ganz uraltes Symbol. Gemeint ist ein Füllhorn. Und in diesem Füllhorn ist drin die Gnade Gottes. Licht aus der Höhe. Licht aus der Finsternis. Licht, in dem Gott wohnt. Da kann man nicht hin. Aus der Höhe strahlt es herunter. Und dann das Herz Gottes. Das innerste Wesen des Höchsten. Es ist kein Wunder, dass es heißt, es kam Furcht über sie alle, die in der Gegend wohnten. Und im ganzen Bergland von Judäa wurden diese Vorgänge beredet. Und alle, die davon hörten, dachten, meine Güte, was soll denn jetzt bloß werden? Ja, und das angekündigte Kind, Johannes der Täufer, der hat dann ja tatsächlich sehr viel Stoff geboten für weiteres Gerede. Ein ganz merkwürdiger Mann. Kleidet sich in Kamelhaar, ernährt sich von Heuschrecken und Honig und er legt sich mit allen an. Er legt sich an mit der Tempelbürokratie, er legt sich an mit der Königin, er legt sich auf diese Weise an mit dem König. Und so kommt es auch dazu, dass der Kopf des Johannes auf einem silbernen Tablett landet. Das ist nicht etwa das, was man sich unter einer Bilderbuchkarriere vorstellt. So, aber was sagt die prophetische Rede des Vaters, erfüllt vom Heiligen Geist? Was bedeutet diese merkwürdige Sammlung von Splittern aus biblischen Texten? Die Texte der Psalmen und der Propheten, die Zacharias hier in Bruchstücken zitiert, sprechen alle voller Lob und Dank von Gott, dem Retter und Erlöser. Es geht um Erlösung. Die Worte danken Gott, dass er auch in der Not treu an seinen Bund mit seinem Volk denkt. Zacharias dankt Gott, dass er seinem Volk nicht fernbleibt, dass er sich ihm zuwendet Auch im Dunkel. Auch bei Corona. Sie danken und loben Gott, dass er einen starken Retter geschickt hat, inmitten aller Not. Sie danken für die Rettung aus der Hand der Feinde, die das Volk hassen. Sie danken Gott für seine Barmherzigkeit, für sein Licht aus der Finsternis. Ja, sogar im Schatten des Todes. Deshalb ist ganz richtig gesagt worden am ersten Advent, ja, es ist eine Freudenexplosion. Hier begegnet uns eine ganz andere Sicht auf Gott und die Welt, als die, die wir heute, wie sie gang und gäbe ist bei uns heute. Unser irdisches Leben, das ist endlich und sterblich. Und es ist nicht nur voll von Leid und Not, es ist auch voll von Bosheit und Hass, Feindschaft und destruktiver Gewalt. Die Allmacht Gottes besteht nun darin, uns Menschen auf die guten Wege der Liebe, der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit, der Freiheit und des Friedens zu führen. Gottes Allmacht ist die Macht, auch aus Leiden und Not Neues und Gutes zu schaffen. Und Johannes, das ist derjenige, der auf das Licht Gottes und auf den Weg des Friedens hinweist. Das aber heißt, er wird hinweisen auf den, der in der Krippe geboren und am Kreuz hingerichtet werden wird. Licht auf der einen Seite, Todesschatten auf der anderen. Der Lobgesang des Zacharias befreit uns von der religiösen Unsicherheit in dieser Frage. Er spricht zwar durchaus von Licht und von Schatten, ja sogar von Finsternis und von Schatten des Todes, aber er verkündet ganz deutlich, das Licht scheint in die Finsternis. Das Licht bringt Rettung. Es bringt Rettung aus der Finsternis. Und das ist der Lobgesang des Zacharias, eine Heilsbotschaft in Kurzform. Die Ankündigung des Erlösers, ein Gesang zum Advent. Der Lobgesang des Zacharias ist die Urform des Lobpreises. Lobpreis und Anbetung sind als besondere Form des Gebetes Ausdrucksmöglichkeiten unseres Glaubens. Im Lobpreis erweisen wir Gott die Ehre und rühmen seine Taten. Wir verehren Gottes Wesen. Und deshalb hat schon die alte Kirche die drei Lieder aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums im Gottesdienst immer wieder verwendet. Zwei von diesen Liedern haben sogar eine eigene Bezeichnung. Der Lobgesang der Maria, den nennt man das Magnificat. Nun gut, wir sind nicht katholisch, ja, aber wir brauchen nicht alles zu vergessen, was die Urkirche ursprünglich mal erlernt hatte. Jedenfalls Magnificat. So, und der Lobgesang des Zacharias heißt Benedictus. Soll heißen, das ist schon seit 1500 Jahren fester Bestandteil des Stundengebetes der Mönche. Und als Teil des gesungenen Morgengebetes ist das Benediktus im katholischen Gotteslob, also in deren Liederbuch, und auch im evangelischen Gesangbuch enthalten. So, wir pflegen heute ganz moderne Formen. Unser Lobpreis, wie wir ihn verwenden, und da wird sicherlich gleich das Musikteam was zu sagen, das steht so in dieser Tradition der charismatischen Bewegung, soll also heißen, seit 60 Jahren haben wir einen eigenen Musikstil entwickelt. Die Ursprünge liegen also zurück. Lobpreis ist in den meisten christlichen Konfessionen verbreitet und auch bei uns. Und unser Team hat eigene Formen entwickelt. Lobpreis und Anbetung ist aber auch Inbegriff für eine innere christliche Lebenshaltung. Das heißt also, der Lobpreis ist auch der Kern unseres Glaubens. Lobpreis und Anbetung sind seit der Urchristenheit liturgischer Bestandteil des christlichen Gottesdienstes aller Konfessionen und Zacharias gibt uns eine Vorlage.